Danke Prism für diesen Weckruf. Mit diesem Ausruf wurde die Justizkommissarin Viviane Reding der Europäischen Union beim Treffen der EU-Justizminister im litauischen Vilnius vergangene Woche zitiert. Am heutigen Donnerstag geht das informelle Treffen in die zweite Runde, unter anderem auch mit ranghohen Beamten aus den USA. Neben Cybersicherheit und Asylpolitik sind die Enthüllungen um Prism weiterhin das Thema, das die europäischen Regierungen beschäftigt. Grund genug für Radio Dreieckland nachzufragen, was hinter der Rede von einer Reform des europäischen Datenschutzes Abkommens steckt. Ich habe darüber mit André Martens gesprochen, der für die Freiburger Piratenpartei für den Bundestag kandidiert. Was wird heute Thema sein bei diesem Treffen in Litauen der EU-Justizminister? Worum wird es gehen?
Ja, im Endeffekt wird momentan beraten, dass man im Grunde auf Prism reagieren möchte, auf irgendeine Art und Weise. Und stelle zum Beispiel dieses Safe Harbor Abkommen von 1998 zur Disposition. Also da ist momentan drin geregelt, dass die Amerikaner bzw. amerikanische Firmen hier in Europa operieren dürfen, wenn sie sich an bestimmte Regeln halten. Und dass diese Regeln sind deshalb auferlegt worden, weil eben die USA deutlich schwächere Datenschutzstandards haben als die EU. Jetzt hat sich halt eben gezeigt, im Sinne von Prism, dass halt diese ganzen Regelungen im Grunde völlig unsinnig waren, beziehungsweise nicht wirklich greifen. Deshalb hakt man an der Stelle nach.
Im Kontext von Prism wäre aber dann schon nochmal interessant, was genau da verschärft werden würde, wenn von einer Reform die Rede ist.
Ja, also man möchte zum Beispiel die Firmen wie Facebook dazu zwingen, dass sie, wenn sie Daten weitergeben, dass es transparent gemacht wird. Also ist zum Beispiel momentan, dann wäre es ein Widerspruch zum Patriot Act. Also die Amerikaner haben ja ihre eigenen Firmen verpflichtet, Daten an die Geheimdienste weiterzugeben und das quasi intransparent. Und da fordert die EU, dass da ein Umdenken stattfinden muss. Das heißt, also wenn diese Regelung dann so weit durchkommt, dieser ganze Entschluss, das heißt, man würde halt dann schon im Grunde in diese Regelung Patriot Act eingreifen, die man sich halt dann abschwächt. Man ist auch sehr, sehr deutlich geworden im Grunde in der EU. Man hat wirklich das Ausspionieren von EU-Vertretungen sehr scharf kritisiert. Man hat auch sehr scharf kritisiert, dass man tatsächlich die Grundrechte wie Privatsphäre und Datenschutz von Bürgern und Einwohnern der EU im Grunde sehr stark verletzt hat. Insofern erwarte ich da ja schon, dass einiges passiert. Es gibt natürlich einige Länder, wie zum Beispiel die Briten, die eher skeptisch dem Ganzen gegenüberstehen. Also die haben ja selber auch fleißig spioniert und sind da jetzt nicht unbedingt angetan davon, dass man jetzt diese Datenschutzregelungen verschärft. Ich bin auch selber ein bisschen skeptisch, was das angeht, was wirklich so diese Ernsthaftigkeit dahinter ist, wenn ich ehrlich bin. Also im Endeffekt ist ja so, momentan ist natürlich die Bevölkerung empört, der Regierung jeweils im Nacken in jedem Land und erwartet eine Lösung. Im Endeffekt ist aber meiner Ansicht nach das, was in Prism umgesetzt worden ist, das Gleiche, was im Grunde bei uns die Regierungsparteien, also vor allem die CDU, sowieso umsetzen wollten. Sie haben ja selber schon fleißig gekämpft für Vorratsdatenspeicherung, Internetsperren, ACTA, Bestandsdatenauskunft, solche Dinge. Und es kam jetzt ja auch raus, dass der BND selber Prism sozusagen verwendet hat. Da war dann die Ausrede, es wäre ein anderes Prism, es gibt Prism 1 und 2, das ist wirklich an Lächerlichkeit manchmal nicht zu überbieten. Im Endeffekt ist mittlerweile klar, BND hat mit der NSA zusammengearbeitet. Die ganze Überraschung, die dabei im Spiel war, ist mehr oder weniger gespielt gewesen. Deshalb bin ich echt mal gespannt, inwieweit das tatsächlich auch nachher dazu führt, dass die EU tatsächlich da dann eine Änderung anstrebt. Oder ob das jetzt meinetwegen nur so ein öffentliches Säbelrasseln ist, um die eigene Bevölkerung ruhigzustellen.
Aber als ein Politiker, der sich eben auch der wirklichen Umsetzung dieser Bürgerrechte sozusagen verpflichtet fühlt, was sagt man Bürgern, die jetzt angesichts der Enthüllungen um Prism irgendwie sehr skeptisch sind, wenn es um ein internationales Datenschutzabkommen geht, also der Achtung des Rechts, weil eigentlich ist ja der ganze Skandal letztendlich ein Beweis dafür, wie wenig eigentlich geltendes Recht geachtet wird. Warum sollte man trotzdem viel auf diese rechtlichen Regelungen setzen?
Ja, das Problem ist ja, dass zum Beispiel momentan noch die Strafen bei Datenschutzverletzungen ja minimal sind. Also so eine Firma wie Facebook oder so interessiert sich momentan nicht wirklich für die Sanktionen, die da verhängt werden können. Also da muss einfach auch, zumindest innerhalb der EU, dann müssen deutlich schärfere Strafen verhängt werden können, wenn halt eine Firma ganz bewusst gegen Datenschutzrichtlinien verstößt. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wofür ich immer sehr viel kämpfe, ist auch, dass man das Bewusstsein überhaupt in der Bevölkerung bekommt, wie man sich dagegen schützen kann und was man eigentlich für Daten Preis gibt von sich selber, manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig.
Freiwillig oder unfreiwillig, das ist die hier scheinbar alles entscheidende Frage des Internets. Was gebe ich von mir beständig preis, wenn ich durch den globalen virtuellen Raum steuere? Wie werde ich ein mündiger Nutzer des Internets, der sich seines Verstandes zu benutzen weiß? Welche Wege genau beschritten werden können, um sich darüber klar zu werden, darüber berichtet André Martens heute Abend auf der ersten Freiburger Kryptoparty in der Ferdinand-Weiß-Straße. Was haben Sie denn heute Abend genau vor, Herr Martens?
Also es wird passieren, also wir werden einen Vortrag halten zunächst mal zum Start. Da wird es dann darum gehen, einfach mal Bewusstsein dafür zu schaffen, was für Daten wir eigentlich preisgeben. Es gibt halt, der Vortrag nennt sich dann erstmal Datenspuren. Da geht es dann darum, was für Daten gebe ich freiwillig preis, was kann man daraus machen. Also viele denken ja, dass halt die paar Sachen, die man da veröffentlicht, nicht jetzt wirklich ein Problem darstellen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Daten, die Metadaten sind, die drumherum um die Kommunikation im Grunde anfallen. Und da möchte ich auch ein bisschen darstellen, was man daraus gewinnen kann, was vor allen Dingen damals auch wirklich Aufgaben der Geheimdienste waren, wie man denn sozusagen zu solchen Diagrammen kommt, zum Beispiel wie Personengruppen zusammenhängen und solchen Dingen. Das kann man heutzutage mit dem Netz sehr wunderbar machen. Es birgt natürlich eine große Gefahr. Der zweite Teil von dem Vortrag wird dann eben sein, dass man ganz konkret beschrieben bekommt, wie verschlüssel ich eigentlich E-Mails, wie funktioniert Verschlüsselung generell, also gerade asynchrone Verschlüsselungsmethoden, sprich mit einem Schlüsselteil, den ich öffentlich machen kann, mit dem andere Leute verschlüsseln können und mit einem privaten Schlüssel, den ich selber dann verwende, um zu entschlüsseln, wie das funktioniert vom Konzept her, wie es halt in Software aufrufbar ist und danach dann noch über die lokalen Daten, wie man sie verschlüsselt, ob beispielsweise Laptops oder irgendwelchen USB-Sticks, die man gerne mal verlieren kann und dann sind die Daten halt irgendwo unterwegs und wenn man dafür Verschlüsselung sorgt, hat man schon eine ganze Menge für seine Sicherheit getan. Aber wie gesagt, immer dieser Hinweis, das ist nur ein Teil der Wahrheit. Also mit Verschlüsselung kann man zwar den Inhalt von Mails verschlüsseln, aber die ganzen Metadaten drumherum, die auch sehr, sehr interessant sind für Geheimdienste, die kann man natürlich damit nicht verschleiern.
Ja, als ich zum ersten Mal davon gehört habe, von diesen Partys, war eine erste kritische Anmerkung in meinem Kopf auch, dass ich mir dachte, letztendlich geht es bei dem Schutz von Bürgerrechten und bei der Sicherheit der Bürger letztendlich um die Kernaufgabe des Staates in meiner Auffassung. Und so eine Krypto-Party leistet doch in einer gewissen Weise auch einen Beitrag dazu, den Menschen einzureden, sie seien selbst dafür verantwortlich, sich zu schützen, was doch eigentlich Aufgabe des Staates ist.
Ja, so hat ja leider auch der Innenminister Friedrich formuliert, die Leute sind selbstverantwortlich. Also so sehen wir das natürlich nicht. Es geht nur darum, dass wir erstmal Hilfe zur Selbsthilfe leisten dabei, dass man einfach sich im Lichte der jetzigen politischen Lage selber schützen kann.
Man hört von den Piraten auch hier im Freiburger Raum allgemein, jetzt jenseits von dieser Party bisher ziemlich wenig. Wäre es nicht auch sinnvoll, Demonstrationen oder Veranstaltungen ähnlicher Art anzumelden, um eben auch Druck zu machen und, was Sie schon erwähnt hatten, ja, Verständnis zu schaffen auf Seiten der Bürger für die Bedeutung dieses Themas?
Ja, finde ich gut, dass Sie es ansprechen, weil wir haben nämlich am Samstag vor, eine Demo zu machen, Stop Watching Us. Es gibt bundesweit gibt's eine ganze Reihe von Demos und in Freiburg natürlich dann auch eine. Momentan sind wir noch mit dem Ordnungsamt am Diskutieren, wo wir genau langlaufen dürfen, aber es wird halt, der Plan wird sein, dass es um 11:55, die Uhrzeit ist extra so gewählt, wegen der Symbolik, soll es halt losgehen. Plan ist momentan Kartoffelmarkt, aber die Frage ist, ob wir das dann auch dürfen. Ich habe so den Eindruck, dass viele halt wirklich resigniert haben und sagen, okay, also jetzt ist halt so ein übermächtiger Gegner da, der amerikanische Geheimdienst, und der weiß alles über uns, dann weiß ich auch nicht, wie ich da jetzt noch gegen angehen kann. Es wird ja auch dann gerne mal leicht abgeschwächt. Also ich meine, es gab ja zum Beispiel vom unserem Bundespräsidenten Gauck diese Aussage, man kann das nicht mit der Stasi vergleichen, weil, und jetzt kommt die Begründung, die Stasi hatte ja kilometerweise Aktenschränke. Es gibt eine wirklich tolle Seite im Netz, die das mal visualisiert. Also da ist dann gezeigt, wie viele Aktenschränke denn die Stasi tatsächlich hatte. Und das wird dann halt hochgerechnet auf einen halben Quadratkilometer Fläche. Wenn man jetzt dann dieses 5 Zettabyte Data Center in Utah von der NSA mal vergleicht und sagt, okay, wenn wir das jetzt ausdrucken würden, was an Info da drin ist, in Aktenordnern, die dann in Schränke reinstellen würden und dann halt einen Raum dafür suchen würden, dann ist auf der Karte halt nachher dargestellt, als wenn man so rauszoomen kann, dass dann komplett Europa mit einem Quadrat belegt wäre, wo dann halt diese gesamte Lagerfläche wäre. Also das allein, sich einfach mal vor Augen zu führen, was die Datenmenge angeht und die natürlich wahnsinnig viel effizienter durchsuchbar ist, als das, was die Stasi früher konnte. Was natürlich gern gesagt wird, was natürlich auch noch stimmt, die repressiven Methoden von der Stasi waren natürlich damals noch ganz anderes Kaliber. Aber wir müssen wirklich aufpassen, dass wir da nicht irgendwie auch hinkommen. Also ein totalitäres Regime, wie an die Macht kommen sollte, braucht man keine Denunzianten mehr, die Daten sind alle da. Deswegen muss man halt gucken, während den Anfängen, dass man wirklich frühzeitig quasi den Finger hebt und sagt, so geht es nicht weiter, wie es gerade gemacht wird. Also nur Daten, die wirklich nicht gesammelt werden, sind tatsächlich auch sichere Daten.